Hallo Diego.
Hi René.
Du bist doch Vater.
Ja.
Heraklit sagte, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Sind Väter im Krieg? So mit Kindern?
So wie Technik.
Alles leuchtet.
Ein postnuklearer Entspannungspodcast.
Alles leuchtet.
Technik und Gesellschaft und umgekehrt.
Die Zukunft strahlt.
Ist das ein Schlachtfeld? Dein Seufzer soll die Antwort sein, denn es geht ja heute nicht um Kinder, sondern es geht um Krieg, heute ein bisschen um Militär
Oh,
und den
okay, das
Weltraum.
ist dein Thema.
Bist du nicht im Krieg so mit Russland?
Nein, ich persönlich
Du
natürlich
nicht,
nicht,
ist
ja.
nicht. Also, es geht ja nur bedingt jetzt um Krieg. Es geht ja hauptsächlich um den Weltraum. Und da gibt es die Haltung oder die Ansicht und vor allem in Filmlandschaften, Militär sei der Innovationstreiber. Du hast dann, da wird so genannt, naja, so Exoskelette und Drohnen.
Ja.
Und im Film Armageddon, wenn du dich erinnerst, da gibt es ja auch so eine ganz pathetische Rede des Präsidenten, wo er so sagt, auch den Kriegen verdanken wir den Fortschritt, um jetzt den Asteroiden mit Atombomben aufhalten zu
Ach,
können.
wirklich? Okay.
Naja, ohne Atom, da wollen die ja mit Atomwaffen
Ah ja.
den, und wenn keine Atomwaffen existiert hätten, wäre der Film so ausgegangen, dass die nur gefilmt hätten, wie der Planet zerstört würde.
Ja, ich meine, man muss natürlich auch noch an Bruce Willis denken. Also ohne Bruce Willis wäre es natürlich auch nicht gegangen.
Ja, da hast du recht. Ja. Und da gibt es jetzt zwei konkurrierende Positionen in der Militärforschung oder Innovationsforschung, was den Einfluss von Militär auf Innovation hat. Da gibt es die Spin-off-Theorie, die sagt eben, wir kriegen dadurch Exoskelette und Drohnen und sowas oder Teflon. Das muss es uns wert sein, dass da auch mal so ein Krieg stattfindet, weil
Ach, ich dachte, das wäre reine Raumfahrt, Teflon.
Raumfahrt, naja, gut, da habe ich jetzt was durcheinander gebracht.
Okay.
Und dann gibt es die andere, die sagen, du musst aber dagegen rechnen, die Rüstungsausgaben, die du ja, das ist ja eine Abzugstheorie dann, du musst die Rüstungsausgaben, die du hast, die kannst du ja nicht in irgendwelche guten Zwecke oder Forschung investieren. Also rechnet sich das überhaupt nicht, die Spin-offs, die Kosten. Wenn du die Rüstungsausgaben gegenrechnest, viel mehr, als wenn du die Rüstungsausgaben in friedliche Innovation steckst, da kriegst du vielleicht was anderes raus, aber auch wertvolle Sachen. Also die sind konkurrierend. Welche würdest du vertreten?
Es kommt immer sehr darauf an, in welcher Zeit wir uns jetzt gerade befinden. Ich,
Ich
also,
habe ja
ja,
geforscht dazu
okay.
und habe herausgefunden, dass jemand schon geforscht hat dazu. Nämlich Klaus Schrader in den 80ern hat das analysiert. Und jetzt darfst du nämlich raten, was er herausgefunden hat. Was ich verlinke seine Ergebnisse
Okay,
unten.
sag mir noch mal, was steht genau zur Auswahl? Also was sind sozusagen die
Ja,
zwei?
die eine Auswahl ist, wir haben Spin-off-Effekte, dass durch die Forschung, du tippst doch bestimmt heimlich, ich höre genau zu.
Nein, nein, nein.
Na gut, dass die Forschung von Militär
Ja.
für die Zivilbevölkerung auch positive Effekte hat, weil dort Sachen erfunden werden,
Auch,
die du zivil
okay.
einsetzen
Ja,
kannst.
okay. Und die andere?
Die andere ist, die kostet aber so viel, diese Forschung,
Ja.
dass es sich nicht
Okay, ja, verstehe.
rechnet.
Ja. Ich denke mal, ich glaube, also ich wiederhole nochmal
Es kommt drauf
meine,
an.
genau, weil es hängt eben von dem jeweiligen historischen Kontext ab. Wenn ohnehin sehr viele Mittel, sehr viele Ressourcen in den militärischen, industriellen Komplex fließen, also in die, sagen wir mal, in das Militär, in die militärische Entwicklung, ja, und und all das, was sozusagen mit entweder aktuellen oder potenziellen Kriegen irgendwie in Zusammenhang steht, dann kann es durchaus sein, dass es sich vielleicht tatsächlich auch rechnet an der einen oder anderen Stelle. Aber pauschal lässt sich das, denke ich, nicht beantworten.
Dann
Und
stelle ich die
wenn,
andere,
ja. Also
stelle ich die Frage.
ich würde darauf tippen, dass sich das nicht rechnet.
Das wollte ich nämlich fragen, worauf du jetzt tippst, was er als Ergebnis hatte. In den 80ern, muss man dazu sagen.
In den 80ern auch noch. Siehst du, das ist Kalter Krieg, da ist ja ohnehin sehr viel Mittel, sehr viele Ressourcen, sehr viel Mittel, sehr viel Forschung in die Weiterentwicklung von Waffen und so weiter, Waffensystemen geflossen. Und ich glaube, das lässt sich ja gar nicht dann so klar, neutral dann beantworten. Weißt du?
Ja, aber gut. Und du musst ja auch sehen, was ist denn die Alternative für eine der Parteien? Also wenn wir jetzt, oder wenn unsere Seite, ich war ja auf der anderen, also ich war ja auf der Ostseite. Ja. Aber wenn jetzt die Westseite gesagt hätte, nö, es rechnet sich nicht, wir rüsten jetzt alles ab. Hat der Russe die überrannt, sieht man ja. Und wenn die Russen, also es gibt Aussagen von Militärs, die hatten gesagt, ja, wenn wir gewusst hätten, wie desolat und die Russen hatten eine Show gemacht, was ihre Bomben und so, wenn wir gewusst hätten nach dem Kalten Krieg, wie desolat das war, dann hätten wir die schon vorher eingeäschert.
Um Gottes Willen.
Und und jetzt, du bist ja vollkommen richtig, weil er kommt zu dem Ergebnis, der Klaus Schrader, keine der beiden Ansätze stimmt. Es gibt also Produktivität, er hat das gerechnet über Produktivitätswachstum und so, das muss man da nachlesen.
Okay.
Produktivitätswachstum ist nicht durch Rüstungsausgaben erklärbar und Rüstungsausgaben ziehen keine Innovationsressourcen ab. Da kommt er durch seine Rechnung dazu. Und beides kompensiert sich.
Ah ja, okay.
So wie technik.wordpress.com. Dort könnt ihr das dann nachlesen.
Ja.
Es scheint also so, als ob Spin-off-Effekte zunehmend abnehmen. Da kam er dazu, dass es die gab. Aber es gibt immer weniger, unter anderem deshalb, weil zivile und militärische Technik immer spezifischer werden.
Mhm.
Das war am Anfang nicht so. Aber jetzt ist es so, dass militärische Innovationen immer weniger auch zivil nutzbar werden, weil sich das so differenziert, auseinander differenziert. Und jetzt haben wir ja das Thema Verwicklung, Militär und Forschung.
Mhm.
Und diese Ansicht, dass der Krieg der Vater aller Dinge ist und so, das ist ja eine sehr tradierte auch Ansicht. Und dem will sich unser heutiger Autor gegenstellen ein bisschen. Mhm. Das ist dann das Thema.
Okay.
Das ist Gereon Uerz, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ein Militärhistoriker, der sagt, technische Innovation oder will die Perspektive, also ich überspitze jetzt seine Position einfach, er soll sich melden, wenn er da falsch interpretiert wird.
Okay.
Technische Innovation kommt von der menschlichen Fähigkeit, sich in Geschichten, in Science Fiction, Zukunft vorstellen zu können. Also Sci-Fi als Konstruktionsanleitung sozusagen.
Ja.
Und da schreibt er einen Aufsatz, der heißt von der fiktionalen, vorangetriebenen Evolution der Technik zur Vorgeschichte der V2.
Mhm. Okay.
Jetzt muss man den Diego erstmal fragen, weißt du, was eine V2 ist? Jetzt.
Nee.
Nee, aber ich will es dir ja so flüren und rausschreien, damit du kompetent wirkst.
Ach so, okay.
Das ist nämlich die Vergeltungswaffe 2.
Oh mein Gott.
Die auch Aggregat 4 genannt wird. So, das kannst du jetzt.
Woher soll ich das wissen? Nein. Ich will das gar nicht wissen.
Nein, dann sag das
ist eine Rakete. Okay. Eine Rakete.
Alles klar. dann sag einfach. Ja. Dann sag einfach.
Oh mein Gott. Das ist eine Rakete, oder? Also eine Waffe.
Ein aber das ist jetzt lustig, soll ich das drin lassen? Dann wissen die aber, dass ich versuche, dir was zu flüren.
Ja, und dass
dann
ich
trauen
das,
die
und
uns
dass
nicht
ich
mehr.
Das vehement ablehne. Ja,
okay, alles klar.
Ich glaube, die trauen uns ohnehin alles zu.
Also. Okay, alles klar. Also, ja, und aber was du mit Sicherheit weißt, ist, dass die erste funktionierende Großrakete mit Flüssigkeitstriebwerk war, die es in den Weltraum schaffte.
Okay, das wusste ich nicht. Ja. Oder hätte ich das jetzt wissen sollen?
Ne, ich kann dieses nicht hinten, das kann ich ja wegschneiden.
Ja.
Okay, das wusste ich.
Okay. Also, was haben die denn sonst für einen Treibstoff gehabt? Weil du meinst, es war die erste mit Flüssigtreibstoff.
Ja, die hatten sonst nicht Flüssigtreibstoff.
Okay.
Verschiedener Art.
Aha, okay.
Da müsste ich jetzt nachgucken.
Ist egal. Sehr gut.
Ja.
Alles klar.
Aber wenn du das unbedingt wissen willst, Gucke ich nach.
Nein, nee, ist nicht wichtig.
Aber es ist ja auch, habe ich, mein, gar nicht dran gedacht.
Ist es überhaupt die erste,
du kannst
geschafft
ja,
hat?
Ja, was soll es denn sonst sein? Außer okay. Moment, nein. Der Nebensatz, hier kommt es drauf an, die es in den Weltraum schafft.
Ah ja, genau. Also nicht der Flüssigtreibstoff ist das Entscheidende, sondern es ist die erste, die es überhaupt geschafft hat.
Ja, weil du kannst ja auch wahrscheinlich irgendwie so Sprengstoff Pulver hinten reinstecken und dann fliegt sowas ja auch hoch. Und auf dieser Rakete baut auch die ganze Nachkriegsraumfahrt auf. Und sie galt ja als Wunderwaffe der Nazis, die den Krieg da noch rumreißen sollte. Und jetzt ist da was drauf gepinselt, was jetzt wichtig wird. Nämlich eine nackte Frau in schwarzen Strümpfen, die sich auf dem Mond räkelt.
Auf dem Mond? Okay.
Ja. Und dieser Bemalung ist natürlich alles, ne, Raumfahrt männlich geprägt. Heute würde vielleicht ein nackter Mann drauf. Nee, auch nicht, ne?
Weder
ist
noch.
Auch Technik ist immer noch sehr männlich geprägt.
Du sag mal, vielleicht, war sie nackt oder hatte sie ein Bikini an?
Ich schicke dir gleich mal ein Foto, ein verfängliches. Ich kann mir vorstellen, dass zu dieser Zeit, jetzt muss ich selber, ich glaube, sie war nicht völlig nackt. Aber zu dieser Zeit war nackt ein anderer Begriff als heute. Nackte Frau im Mond. Die nackte Frau bezieht sich auf einen Film von Fritz Lang, der hieß Die Frau im Mond von 1929. Mhm. Und das wird von unserem Autor heute als Anlass genommen, zu sagen, ja, guckt mal hin, das, was ihr jetzt als Startschuss nehmt, das hat ja Vorbedingungen und die müssen wir uns mal angucken. Und das war einer der letzten deutschen Stummfilme und Auslöser einer Raketeneuphorie, die dann zu diesem Aggregat 4 erst führen konnte. Und darüber will ich mal ein bisschen reden, so heute. Will ich dir ein bisschen berichten.
Ja, also über den Zusammenhang von Science Fiction und Technikentwicklung? Oder
über die Geschichte eigentlich.
Okay, ja.
Weniger über die Diskussion, das müssen wir anders mal machen. Mhm. Über die Geschichte vom, ne, von dem Aggregat 4, die er erzählt, um zu zeigen, welche Bedeutung diese fiktive Innovationskraft hat, diese Vorstellungsmöglichkeit von Menschen, sich die Zukunft vorzustellen, und das hat die Gestaltungskraft, und er vertritt, das hat sie viel stärker als jetzt die Notwendigkeit, militärische Waffen zu kreieren, die dann wieder auf die Zivilbevölkerung zurückwirken, positiv. Mhm. Also auf die Zivilbevölkerung, auf diese Schießen hat es natürlich dann keine positiven Effekte.
Ja. Okay.
Das muss man auch eigentlich reinrechnen, da denkt keiner so richtig dran, oder? Die Waffen werden ja auch verwendet. Also wir sagen jetzt, naja, Militärforschung und hat doch Nebeneffekte, weil das die Innovationskraft steigert, aber es wird ja jemand totgeschossen damit. Das rechnet man gar nicht rein.
Ja, richtig, genau. Du hast völlig recht, natürlich. Ja klar, das muss man. Ich wollte dich daran erinnern, dass bei einem der Podcasts, die wir mit Claudia Muhl hatten, sie darauf hingewiesen hat, dass es natürlich schon einiges an Forschung gibt, die eben genau dieser Frage nachgeht, welchen Einfluss Science Fiction auf Technikentwicklung und Innovation hat, den sie ja, also die Science Fiction offensichtlich hat, ja, und in welchem Ausmaß, darüber lässt sich durchaus vernünftig ja forschen, und das ist auf jeden Fall eine, ja, lohnenswerte Frage, ja, und eine Fragestellung,
Claudia
der sich nachzugehen
herholen.
Unbedingt, ja. Das wäre natürlich cool.
Ich habe sie ein bisschen aus den Augen verloren, obwohl sie neben mir im Büro arbeitete, fast im Nachbarkomplex plötzlich.
Aber jetzt ja nicht mehr, ne?
Jetzt nicht mehr. Ja. Aber ich könnte sie mal versuchen zu reaktivieren. So. Sie hatte sich interessiert gezeigt, aber es hatte sich dann durch Umzüge meinerseits dann nicht so. In dem Film wurde übrigens, kleiner Fun Fact, auch der Countdown erfunden. Den gab es vorher nicht.
Oh ja, okay. Und wieso war das einfach dann so, ja, also wieso sind die im Film darauf gekommen, eben diesen Countdown zu inszenieren?
Weil es ein Stummfilm war.
Ach komm, hör auf.
Und wegen der Spannung, der hat sich gedacht, wenn ich jetzt bis 10 zählen lasse, weiß ja keiner, dass 10 der Höhepunkt ist.
Ja, natürlich, okay.
Und dann denken die, oh, ich gehe jetzt mal aus dem Kino, weil der zählt bestimmt jetzt bis 100.
Oder 1000,
Oder 1000.
Ja.
Aber Außerirdische werden sagen, die spinnen. Wenn die das sehen, wenn die vom Himmel runtergucken, sagen die zählen ja rückwärts, wenn irgendwas, was soll das? Wir hatten schon immer Tonfilm, wir verstehen das nicht. Und die Kritik des Autors ist jetzt, dass es in wissenschaftlichen und populären Literaturen häufig heißt, die Weltraumfahrt habe militärische Wurzeln. Ja, es geht jetzt speziell um die Weltraumfahrt, dass die im Militär verwurzelt ist. Und meistens wird die Weltraumfahrtgeschichte begonnen. Mhm. Also es gab schon im 13. Jahrhundert Raketen in China, aber jetzt die so in den Weltraum rein müssen, so die Weltraumfahrtgeschichte mit Raketen, wird halt mit der V2 häufig begonnen, die Geschichte.
Mhm. Ja, verstehe.
Und er möchte sie beginnen mit davor, mit Hermann Oberth und nicht mit dem Werner von Braun, der da immer genannt wird.
Ja.
Und Hermann Oberth und dem Verein für Raumschifffahrt, VFR, sind Sachen, die weiß man eigentlich nicht.
Nee.
Ich habe davon auch noch nichts gewusst.
Noch nie was von gehört, ja.
Und die Geschichte beginnt ja romantisch.
Okay.
Wolltest du noch was zwischenfragen, bevor ich hier...
Ja, nur ganz kurz, dieser Verein, der ist dann in Deutschland gegründet worden und den gab es dann schon Anfang des 20. Jahrhunderts, oder?
Ja, in den 20, Ende der 20er.
Mhm, ja.
Und die Geschichte beginnt jetzt romantisch mit dem Traum vom Fliegen. Und der ist kulturübergreifend, sagt er. Den siehst du überall. Und historisch hat man sich da erstmal am Vogelflug natürlich orientiert. Und später in China gab es Ballons und auch das Rückstoßprinzip für Schießpulver ist da etabliert worden. Und die militärische Rakete in Europa, wo würdest du die ansetzen, so ein bisschen, wenn du jetzt Historiker wärst?
Im Spätmittelalter vielleicht?
Ja, Ende des 13. Jahrhunderts
ja.
In Asien und Europa und
waren so erste zaghafte Versuche, oder?
Ja, und Unterhaltungsfeuerwerk. Es war, man genau. wollte da jetzt das, vor allem als Unterhaltungsfeuerwerk hat man es genutzt. Mhm. Aber so richtig kam keiner auf die Idee, es als Transportmittel für irgendwas einzusetzen.
Ja, das ist hier auch ein Phänomen, ist, das häufig in der Technikentwicklung vorliegt. Wir haben, glaube ich, auch in irgendeinem Podcast mal das Beispiel gehabt, dass so um das Jahr Null, also ungefähr zur Zeit, in der Jesus gelebt hat.
Während er noch am Kreuz hing.
Vielleicht davor noch oder vielleicht danach. Also irgendwann in der Zeit, so vor 2000 Jahren, sagen wir mal, in der Antike jedenfalls, und zwar im Römischen Reich, die im Prinzip ja die Dampfmaschine entwickelt worden ist, die ist aber dann nur genutzt worden, um so Brunnenspiele in Bewegung zu versetzen.
Ja, ist viel aber, Technik ja. in der Antike wurde nur so für Schnickschnack, ja, für Spiele.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Auch die Elektrotechnik, da gab es so elektrische Apparate, so klein, die so ein bisschen mit so Induktionsstrom-Sachen.
Ja, ja.
Naja, die hatten ihre Sklaven, so wird das ja beantwortet, ne? Dass die
ja,
Sklaven
genau.
hatten, die hatten nicht die Notwendigkeit ja. dazu. Aber man würde ja sagen, Kriege hatten sie, aber im Mittelalter, also die Notwendigkeit, das als Waffen zu sehen, da vielleicht, ja, wer weiß, woran das lag.
Ja, René, nur das ist jetzt wieder ein Riesenfass, das können wir jetzt nicht aufmachen.
Das können wir jetzt genau. nicht, wir müssen ein bisschen durchbrechen.
Ja, genau, weil es ist ja auch das Weltbild, das ist ganz entscheidend, das sind nicht nur die Sklaven, aber gut, das lassen wir mal.
Auch wieder. Man kann ja nicht Gott mit Raketen beschießen in den
Himmel. Ja, zum Beispiel, genau, ja. Okay, gut, aber genau, machen wir mal
und
weit.
Er schreibt jetzt, weder in pyrotechnischer Fachliteratur noch in Geschichten wurde die Idee damals beschrieben, sondern weil wenn man jemanden zum Beispiel irgendwo hinbringen wollte über Luft, dann gab es Himmelsleitern, Winden, Sprungfedern oder man ist mit Vögeln gereist, irgendwie 1000 Schwäne so an die Kutsche oder irgendwie sowas. Aber halt nicht, kam nicht auf die Idee, die Rakete dafür zu nutzen. Mhm. Und im 17. Jahrhundert gab es dann ein neueres Genre, das waren die Planetenromane. Und auch zum Beispiel hat Kepler im 1609 eingeschrieben, der hieß Der Traum vom Mond und ein Roman über eine Mondzivilisation. Mhm. Und da kam zum ersten Mal die Rakete als Transportmittel auf. Mitte des 17. Jahrhunderts in dem Roman, also nicht von Kepler, sondern in dem Roman von Gerard de Bergerac. Wie wird das ausgesprochen?
Ich weiß es nicht.
De Bergerac ist aber ein bekannter Name. Ja, und okay. Aber keine Diskussion der Funktionsweise von Weltraumraketen kam darin vor. Es wurde halt nur gesagt, naja, man hat die Rakete genommen und die sind dann halt da durch die Luft gereist. Aha. Und die erste Funktionsbeschreibung einer Rakete, die hat der berühmteste Science-Fiction-Autor damals, kannst du vielleicht erraten.
Ach, Jules Verne, natürlich.
Jules Verne, genau.
Jules Verne.
Den können wir wieder aussprechen. Und den liest der 13-jährige Hermann Obert und rechnet alles nach.
Okay.
Mit 13 scheint so ein Ding zu sein, ne? Mit, dass man da. Ich hatte mit 13 auch haufenweise Physikbücher gelesen. Okay. Ich glaube, das ist so ein Thema für Jungs ohne Freundin, dass man dann sagt: Physik. Da kann ich die Welt berechenbar machen.
Ja.
Und, oder posen oder so. Und der hat nachgerechnet: Kanonen müssten, wenn du das mit einer Kanone, wie Jules Verne das vorhatte, die Leute hochschießen willst zum Mond, dann müsste die 2000 Kilometer lang sein. Das ist natürlich schon ein Ding.
Ja.
Und
wir müssen jetzt heute auf jeden Fall sagen, ne, dass jetzt in ab heute eigentlich jetzt, Mädchen, also 11-jährige Mädchen ohne Freund oder Freundin oder wen auch immer sie
auch
dann
bei sich lesen dürfen.
Genau so ist es, ja. Nicht nur dürfen, sondern es sogar tun.
Und müssen.
Ja, je nachdem, wie sie möchten halt.
Du hast recht, das muss man heute mitsagen. Ach, das Leben wird schwer durch die Gleichberechtigung, das sage ich dir.
Ja, ist nicht Gleichberechtigung, ist ja der Versuch in gewisser Weise.
Meine schönen Privilegien.
Diskriminierung, zu korrigieren im Grunde. Ja, Fehler der Vergangenheit zu korrigieren, ja. Hm.
Naja, solange es nur die Sprache ist und sich nichts an den, tatsächlichen Gesellschaften, möchte ich das doch unterstützen.
Aber es ist eben der Punkt, es ist nicht nur die Sprache, sondern es sind halt die Narrative, ja, in dem Moment, wo du es so erzählst und das dann vielleicht 11-jährige Mädchen hören, fühlen sie sich ausgeschlossen und kommen dann erst gar nicht auf die Idee, dass das für sie ja auch eine Strategie sein könnte, um zu sublimieren, ja, so, um halt eben ihre Libido zu kanalisieren in kulturelle Tätigkeiten. Ja.
Sehr gut, dass du das dass du von 13-jährigen Jungs auf 11-jährige Mädchen geswitcht hast, weil die sind ja wirklich statistisch 2 Jahre früher entwickelt. Das heißt, wenn die beginnen mit Physikbüchern, dann bitte mit 11. So, jetzt müssen wir, sonst schaffen wir es dann zeitig. Bislang dachte...
Das müssten wir auch dekonstruieren, aber gut, egal. Ich meine,
Leute, die uns hören, die wissen ja, die glaube ich, können sich erschließen, wie wir das meinen.
Gut.
Bisher dachte man, Raketen seien untauglich für den Weltraum, weil dort keine Luft herrscht und du keinen Rückstoß hast ohne Luft. Da ist ja nichts, denkt man. Ja. Und kein Rückstoß, wie soll da eine Rakete vorankommen können? Die kann gar kein, das geht nicht. Die hat keinen Antrieb dann. Und Obert sagte, das geht trotzdem. Und der Mensch könne da mitreisen und hat dazu dissertiert. Und die Dissertation wurde abgelehnt. Und hier, liebe Studierenden von Diego, wenn ihr eure Dissertation ablehnt, es gibt Hoffnung.
Habe ich dir von der Dissertation erzählt, die tatsächlich abgelehnt worden ist, Ende der 90er, von jemand, der an der FU in Berlin promovieren wollte, in der Soziologie zum Thema die westliche Zivilisation, also die Kultur des Abendlandes, am Ende des 20. Jahrhunderts, zielt auf das Verlassen der Erde. Das ist abgelehnt worden.
Dann, das stimmt, das ist eine Parallele. Wenn der Zeitgeist nicht stimmt, dann kannst du mit deine Dissertation nicht greifen.
Nein, genau.
Aber er hat es dann als Buch veröffentlicht. Also nicht der, also der Obert, nicht der, den du meinst.
Vielleicht der ja auch, das weiß ich nicht.
Vielleicht. Und der hieß Die Rakete zu den Planetenräumen. Und das wurde von Arthur C. Clarke gelobt.
Ach wirklich? Okay.
Dem Science-Fiction-Autor.
Ja.
Und sagte, einer der wenigen Romane, die die Welt verändert haben.
Okay.
Kam 1923 raus, der Roman. Und da prognostizierte der Obert, dass Raketen im Weltraum erreichen können, obwohl alle sagten, das geht nicht, kein Rücksturzprinzip, und halt Menschen damit reisen können.
Kühne Behauptung, ja. Eine kühne Vision, ja.
Ach so, was auch interessant war, dass er jemanden beauftragte, der eine populärwissenschaftliche Version dieses Buchs schreiben sollte noch und sich beide gleich gut verkauften. Beide hatten die gleichen Verkaufszahlen. Fand ich einfach statistisch interessant, weil man dann überlegen will, wie man diese Daten zu interpretieren hat. Weil der dumme Mensch denkt ja jetzt so, ach, das einfache Volk, das brauchte damals keine Vereinfachung, ne, wie heute. Ja. Heute hätte sich das populäre Buch viel besser verkauft als das Wissenschaftler. Also braucht es gar kein. Aber ich denke, nein, das zeigt, dass die Normalbevölkerung gar nicht so interessiert war an Wissenschaft. Das wäre auch noch eine Interpretation.
Ja, klar,
sonst
natürlich,
hätten die sich das Buch ohne Formeln gekauft, weil es nicht plausibel ist, dass bei gleichem Interesse der Bevölkerung, die sich mathematisch nicht so auskennen kann, sie so. Ne? Aber das mal am Rande. Er findet dafür keine Geldgeber für Raketenexperimente und guckt halt so als Lehrer eines Gymnasiums dann irgendwann aus dem Fenster und da läuft eines Tages, wer vorbei? Fritz Lang, Ende der 20er.
Okay.
Und der sucht da jemand, der ihm eine Raketenattrappe baut und ist von der Vorstellungskraft von dem Hermann Orbert wahnsinnig beeindruckt. Und dann überlegen sie sich zusammen. Und jetzt Frage an dich als Marketing-Experten. Was wäre eine gute Werbemaßnahme für einen Film, wo eine Rakete vorkommt?
Die, wie auch immer, nackte Frau auf die Rakete.
Nackt, gut, das schlägt alles, aber es gibt noch mehr. Ich sag's dir, eine richtige Rakete zu bauen, die in den Weltraum fliegt.
Unabhängig
das haben die
davon.
Sich nämlich gedacht. Okay. Ne? Sie haben gesagt, was pfeif auf die Attrappe, wir brauchen gleich die richtige, ja.
Okay, Wahnsinn.
Stell dir vor, die hätten das bei Jurassic Park so gemacht.
Ja.
So, hier im Film und hier ist der echte Dino.
Ja. Ach komm, hör auf. Und dann haben sie die Rakete gebaut, ja?
Der, wenn Roland Emmerich den Podcast jetzt hört, dann sagt er sich, oh, beim nächsten Mal baue ich auch irgendwas ganz. Der nächste Film zum Mars, dann sind wir auch schon dort.
Ja, also, ja.
Und bezahlen sollte das die UFA damals, die aber fast so durch Fritz Lang schon fast pleite war, durch den Metropolis-Film. Und jetzt wissen wir auch wieso, weil Fritz Lang das, was er als Werbemaßnahme immer gebaut hat, was er auch verfilmt, also hatte er die Stadt Metropolis wahrscheinlich irgendwo richtig nachgebaut.
Ja, ja.
Und
ja,
nicht nur Attrappen, ne?
Ja.
So. Also, und die UFA spekulierte aber darauf, dass sie dann in der Raketenproduktion mitmischen kann als Film. Und da hat sich 30% der Abteilung an allem Kram, was auf Obert-Expertise zurückgeht, sichern lassen und wollte Film- und Weltraumunternehmen werden. Und der Vertrag würde eigentlich laufen bis 2020, aber dann kam halt Krieg und so und dann ist natürlich alles vertraglich ein bisschen schwieriger.
Ja.
Und der Film wurde, wie kann es bei einem Fritz-Lang-Film anders sein, nicht in geplanter Zeit fertig. Und auch die Rakete noch nicht. Und auch hier sehen wir, erinnert dich das wahrscheinlich ans Scheitern, ne?
Ja.
Weil das Raketenprojekt, sage ich mal, ist gescheitert.
Mhm.
Ja? Okay. Der Film ist ja nicht gescheitert, aber die haben das nicht geschafft, eine richtige Rakete. Und Robert prognostizierte, aber in 10 bis 20 Jahren haben wir sie. So.
Mhm.
Also,
ja.
Dann gab es Nachwehen. Der Raketenversuch, Versuche allgemein im Filmbusiness, die sind gescheitert, aber die setzten, sagt er jetzt, eine suggestive Bilderkraft in die Köpfe der Menschen. Oder du würdest sagen, ins Soziale irgendwie. Ne?
Mhm.
Wir wollen ja Köpfe und die sind ja für uns leer.
Ja.
Gehirne existieren nicht.
Ja.
Haben wir in einer anderen Folge ausführlich bewiesen.
Ja.
Und das befeuerte dann die Diskussion. Was aber funktionierte, war natürlich, das wirst du wissen, Oberts Erfindung der Kegeldüse.
Ja, natürlich.
Das ist eine die Brennkammer für Flüssigtreibstoff.
Klassiker, ja.
Mhm. Ja. Und auf die stößt dann der junge Werner von Braun. Und dann entsteht die spektakuläre Weltraumfahrt in Deutschland. Und die Militärs werden aufmerksam. Der Erste Weltkrieg, die Nachwehen hatten, Versailler Vertrag, der verbot schwere Waffen. Aber nicht die Weltraumfahrt. Deshalb haben sich dann die Militärs so ein bisschen, haben gesagt, naja gut, wir können ja Weltraumfahrt da ein bisschen was reißen, um die Geschichte jetzt abzuschließen. Die Geschichte zeigt, finde ich, beziehungsweise der Autor, und da habe ich ein Zitat von ihm, die Idee einer Kannibalisierung der zivilen Weltraumfahrt durch die deutschen Militärs, sagt er, unterschlägt eine wesentliche Triebfeder technischer Innovation. nämlich unsere Vorstellungskraft, angetrieben von der Fiktion vorangegangener Technik, ja, so Pfadabhängigkeit. Und noch zum Abschluss eine Frage. Die Frau, warum saß sie auf einer Mondsichel und nicht auf dem runden Mond?
Ja, weil die besser sitzen konnte.
Ja, genau. Klar.
Sich anlehnen konnte. Auch.
Ja, das genau. Super so bequem. Auf dem runden Mond sich regeln, da rutscht man runter und dann wird die auf die Erde gefallen.
Mhm. Ist auch schlecht für den Rücken, für die Wirbelsäule, das wenn die so gedehnt wird.
Gut, da kommen wir wieder in neue Fahrwasser. Er sagt halt, die V2 ist ein gutes Bild dafür, diese Geschichte. Und man kann sie nachlesen, ich habe sie verlinkt, so wie technik.wordpress.com unter der heutigen Folge. Diese Geschichte versinnbildlicht halt diese Verbindung von Vorstellungskraft und Fiktion. Aus dem Film von Lang ist die Weltraumforschung angestoßen worden durch die Suggestionskraft. Und dann wurden Militärs darauf aufmerksam. Und nicht die Militärs haben gedacht, wir müssen jetzt was Innovatives machen, wo wir die Leute mit Raketen beschießen können. Wobei man heute sagen muss, gerade die US-Militärs, die machen ja sehr viele Filme auch, ne? Wo das Militär der Anstoß ist für Filme, damit die eine Suggestionskraft in ihre Richtung entwickeln. Ne? So.
Ja, richtig, ja.
Ja, das war die Geschichte.
Ja, sehr spannend und das ist halt, finde ich, ein weiteres tolles Beispiel für die Relevanz der Science Fiction für, so wie du es am Anfang gesagt hast, das Aufspannen von Zukünften und das überhaupt, wie soll ich sagen, vorstellbar machen von möglichen Zukünften, die dann durch entsprechende Technik, die dann erst noch entwickelt werden muss, ja, gefüllt werden. Ja, aber wenn du den Horizont nicht entstehen lässt, also nicht aufspannst, indem dann eine bestimmte Technik einen Sinn macht oder eben auftaucht und darin auch einen Sinn ergibt, würde man erst gar nicht auf die Idee kommen, diese Technik zu entwickeln und würde die vielleicht auch gar keine Rolle spielen können, auch in den Planungen und in der Vorstellungskraft der Technikentwicklerinnen und Entwickler, der Ingenieurinnen und Ingenieure.
Das wird immer so positiv konnotiert, diese Innovationskraft.
Genau, wir müssen eben auch die Schattenseite auf jeden Fall sehen, da hast du recht, ja.
Und da möchte ich jetzt...
Dafür ist dein Beispiel ja auch wieder gut, ne?
Ja,
und dieses Beispiel von heute.
Mahnende Worte zur Verabschiedung an unsere Hörerinnen und Hörer und Sternchen möchte ich daraus ein mahnendes Wort an alle Zuhörenden. Und auch an den zuhörenden Kapitalismus möchte ich sie richten. Mhm. Weil wir werden ja dort oben auch Wirtschaft betreiben, irgendwann.
Ja.
Möchte ich sagen, den Weltraum wirtschaftlich zu nutzen, das ist noch okay. Aber wir sollten nie den gesamten Weltraum dafür ausbeuten.
Alles läuft.